Herzlich willkommen zum Podcast des Freundeskreis Hannover. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die die Stadt Hannover prägen. Und wir wollen dabei keine reine Lobhudelei auf die schönste Stadt der Welt loswerden, sondern wir wollen natürlich über Eigenheiten, über Besonderheiten und Entwicklung in Hannover sprechen. Wir haben dazu getalkt mit Matthias Podowy, Kabarettist, und haben über den Stellenwert von Kultur diskutiert. Das haben wir natürlich auch mit der Dezernentin Eva Bender gemacht. Wir waren im Austausch mit der Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. Michael Hobusch und Björn Weide waren zuletzt da, und wir haben viel über die Stärkung von demokratischen Werten diskutiert. Und wenn wir schon dabei sind, können wir genau dieses Thema heute hier sehr, sehr vertiefen. Ich freue mich sehr, dass der Oberbürgermeister der Stadt Hannover da ist. Herzlich willkommen, Birgit Unay.
Hallo, Dankeschön.
Zu Gast ist auch ein Organisationstalent der Omas gegen Rechts. Uta Sänger ist da. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich dachte, wir fangen, normalerweise gibt es immer so einen Blog, wie toll ist Hannover, welche Festivitäten besucht ihr, was findet ihr an dieser Stadt eigen, das lassen wir alles weg. Ich dachte, wenn wir die Omas gegen Rechts hier haben und den Oberbürgermeister, fangen wir direkt an. Und die Omas gegen Rechts habe ich kennengelernt, als es losging mit AfD-Herbstfest in Ronnenberg, Aufmärsche von sogenannten Montagsspaziergängern oder Querdenker. Da gab es dann plötzlich Demonstrationen der Omas gegen solche Aufmärsche. Später haben wir uns getroffen bei Solidaritätsdemonstrationen für die Ukraine oder als es um die Frauen im Iran ging und in Afghanistan. Und ich bin über ein Zitat von Ihnen gestolpert, Frau Sänger, da sagen Sie: Wir sind für eine demokratische Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb stellen wir uns mit aller Kraft dem Rechtsruck entgegen und zeigen Antisemitismus und jeder gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit die rote Karte. Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungsideologien dürfen keinen Raum bekommen. Warum haben Sie gesagt, Sie möchten hier vor Ort in Hannover die Omas gegen Rechts unterstützen?
Das liegt auf der Hand, weil es seit einigen Jahren auch in Hannover einen Rechtsruck gibt, weil auch in Hannover die Querdenker durch die Straßen gezogen sind, sich Raum genommen haben, und das kann nicht sein, da muss sich die Stadtgesellschaft dagegen stellen. Und weil die Omas gegen Rechts kein Verein sind, keine Partei sind, also sehr kurze Entscheidungswege haben und nicht lange diskutieren müssen, konnten wir eigentlich als einzige Gegenprotestgruppe diesen Raum wieder zurückerobern, zurücknehmen und sagen, nee, hier steht die Zivilgesellschaft. Und das finden wir sehr wichtig, dass die Stadt, dass die Räume der Stadt nicht okkupiert werden von Hetzparolen.
Wie stellt man sich das vor? Sie treffen sich dann einmal die Woche, sagen, alles klar, wir melden eine Demonstration an oder wir zeigen heute Solidarität an jüdischen Einrichtungen. Wie viele sind Sie und wie sieht die Struktur aus?
Waren jetzt ganz viele Fragen. Wir haben uns seit einem Jahr verdoppelt quasi, sind jetzt 670.
670
Omas in Hannover.
Okay.
Ja, vorher waren wir 300 vor dem Januar im letzten Jahr. Wir sind bei Instagram 15.500 Follower, also das ist Vernetzung mit sehr vielen Menschen, Jungen und Alten. Mhm. Und das ist sehr fruchtbar. Nein, wir treffen uns nicht täglich und wöchentlich und überlegen so, was machen wir jetzt mal, sondern wir reagieren auf Anlässe. Und wenn sich eine rechtspopulistische, rechtsradikale Gruppe anmeldet, in diesen dunklen Kanälen und aufruft, jetzt machen wir Hannover mal unsicher, dann organisieren wir politischen Widerstand, und zwar nicht alleine, sondern in Bündnissen mit anderen zivilgesellschaftlichen. Wir sprechen uns mit der Versammlungsbehörde der Polizei ab, planen gemeinsam und führen dann auch gemeinsam durch. Wir treffen uns immer dann, wenn es nötig ist. Wir sind ständig im Kontakt über Social-Media-Kanäle und beratschlagen ständig gemeinsam.
Woher können Sie das alles, also eine Demonstration anmelden? Woher wissen Sie eigentlich, wann welche rechte Gruppierung sich wo trifft? Also woher haben Sie diese Protestkulturexpertise?
Also zum einen beruflich. Ich habe früher sehr viel organisiert, politische Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen. Ich habe viel vernetzt. Das kommt mir jetzt sehr zugute. Das mache ich jetzt einfach weiter. Und Was war die andere Frage?
Also, das heißt,
woher wir das wissen, ja. Genau. Ja, ich begebe mich selber in diese dunklen, schrecklichen Kanäle, in die Abgründe der Hölle und gucke, was läuft hier. Das ist nicht schön. Mhm. Da stoßen wir dann auch auf Fake-Gruppen von den Omas gegen Recht, in denen dann die Holocaust-Leugnerin plötzlich zu Veranstaltungen aufruft, so als wäre es von uns. Kriegt man nicht weg. Das muss man alles beobachten und das mache ich eben. Und auch aus dem Bündnis nach raus bekommen wir die Informationen.
Nun heißt die Initiative Omas gegen Rechts. Und wenn man sich mal eine Auseinandersetzung von Rechtsextremen und Gegendemonstranten angeschaut hat, kann das ja auch mal handfest zur Sache gehen.
Ja.
Gar keine Bedenken, in so eine Auseinandersetzung zu gehen?
Nein.
Gar nicht?
Nein, gar nicht. Denn zum einen sind wir Omas und wir haben 90-jährige Omas mit Rollator oder Rollstuhl dabei. Und wir sagen immer, Omas schubst man nicht. Das stimmt für Hannover, das stimmt aber nicht zum Beispiel für Berlin. Mhm. Da werden Omas also auch aus diesen Kalifatgruppen, rechtsradikalen Gruppen schon hart angegangen. Und da ist die Polizei, weil es so viele sind, nicht immer gleich vor Ort. Wir werden immer beschützt von der Polizei und auch von den jungen Antifa-Gruppen. Die stellen sich auch sofort vor uns und bieten uns einen sicheren Heimweg an zum Beispiel. Also wir fühlen uns hier, also ich zumindest, gar nicht unsicher. Und die Omas, die sich unsicher fühlen, die bleiben dann bei solchen Veranstaltungen schon eher zu Hause.
Vielen Dank. Ja, nein, wann sind Sie das erste Mal auf die Omas gegen Rechts gestoßen?
Tatsächlich auch bei den vielen, vielen Demonstrationen, bei denen die Omas gegen Rechts also nicht nur dabei waren. Ich habe die immer als sehr treibende Kraft und sehr, ja, wirklich auch hoffnungsvolle Stimme und auch Gruppe wahrgenommen und bin sehr froh, dass es auch, wenn ich das so sagen darf, solche Gruppen auch gibt, die also bildlich ja auch oder sinnbildlich sind für eine starke Zivilgesellschaft, die wir in Hannover haben. Und wenn wir darüber sprechen, sozusagen, was ist eine Besonderheit von Hannover, neben den schönen Locations wie Maschsee und so weiter, ist es eben auch sowas wie ein Charakteristikum für eine Stadt, eben, dass man wie so ein demokratisches Abwehrsystem auch hat. Mhm. Und dazu gehören eben auch ganz viele demokratische Antikörper. Also und das sind eben unter anderem auch die Omas gegen Rechts.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Für viele Menschen wird ja die politische Entwicklung einer Stadt vor allem in der Stadtverwaltung gemacht. Mhm. Warum braucht es denn solche solche Menschen, die sich quasi aus der Zivilgesellschaft organisieren und engagieren?
Also, dass die Stadtverwaltung so eine große Rolle hat, ist richtig, aber ist ja nur eine Seite der Medaille. Also wir brauchen für die Stadt, für die wir ja letztendlich arbeiten, wir sind Dienstleisterin als Landeshauptstadt Hannover in allen Bereichen, brauchen wir natürlich auch Menschen, die uns sozusagen Feedback geben, die das mittragen, die uns auch in Wechselwirkung sozusagen immer wieder ein Feedback auch geben. Und das ist eben auch Teil des demokratischen Miteinanders. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich nicht alles selbst machen können und auch machen wollen. Also es gibt die Möglichkeit für die Stadtverwaltung natürlich auch auf die Expertise der Menschen zurückzugreifen, in Beteiligungsformaten, Partizipationsformaten. Das machen wir sehr, sehr häufig, gerade zu politischen Entscheidungen. Die Ratsmitglieder sind ja auch Ehrenamtliche, also aus der Mitte der Stadtgesellschaft gewählte Menschen. Die Stadtbezirksratsmitglieder genauso. Also Kommunalpolitik ist eben auch auf Ehrenamt aufgebaut. Und gleichzeitig ist es aber auch für uns wichtig, dass wir in vielen Aufgabenfeldern eben auch auf Strukturen, Vereine, Initiativen zurückgreifen im Bereich Sport, Kultur, Soziales, aber eben auch Zivilgesellschaft. Also Demokratie kann nicht nur aus dem Rathaus heraus verteidigt werden dann in diesen Zeiten, sondern es braucht eben die Breite. Das Rathaus kann aber ein Symbol dafür sein und vielleicht auch so ein bisschen auch die Zug oder die Spitze einer solchen Bewegung.
Die Demokratie kann nicht nur aus dem Rathaus verteidigt werden. Das haben wir genau vor einem Jahr im Januar festgestellt, im Januar, Februar 2023, fast 40.000 Menschen auf dem Opernplatz, die für Vielfalt, Toleranz und für die Werte der Demokratie demonstrieren. Auch da waren die Omas engagiert. Frau Sänger, was hat sich seit diesem Jahr für Sie verändert, was diese großen Massenbewegungen, die wir erlebt haben, angeht? Wie schauen Sie jetzt ein Jahr später darauf?
Ich habe das Gefühl, die Menschen sind aufgewacht. Sie reagieren sensibler auf die Glaubwürdigkeit in der Politik und haben mehr Mut, auf die Straße zu gehen. Mhm. Schließen sich diesen Millionen an, die auf der Straße waren, und betrachten das nicht mehr so als Ausnahme, mal demonstrieren zu gehen, sondern sie sind da, sie sind auf der Straße und sagen und zeigen ihre Meinung und engagieren sich, weil sie merken, Demokratie ist kein Selbstläufer. Mhm. Die kauft man sich nicht ein und stellt sie sich in die Wohnung, sondern man muss sie beschützen und sich dafür einsetzen. Und wir Omas haben mal aufs Plakat geschrieben, wenn du dich nicht um mich kümmerst, verlasse ich dich, deine Demokratie. Ja, ich meine, Omas zeichnen sich ja auch durch Selbstironie aus. Das ist ja ein Teil ihrer Kultur. Und das erleben wir aber auch bei den Menschen, die auf die Straße gehen. Es ist diverser geworden, die Menschen, die demonstrieren. Es sind nicht mehr bestimmte politische Gruppen, sondern da sind einfach, die Menschen kommen aus den Häusern, aus ihren Wohnungen, so wie gestern bei den Stolpersteinen. Die stellen sich dazu und sagen nicht, boah, mit Erinnerungskultur habe ich nichts zu tun, sondern das ist ihre Sache dann. Und genauso ist jetzt, habe ich den Eindruck, und ich hoffe, der täuscht nicht, Demokratie mehr die Sache der Menschen geworden.
Hm. Das ist ja großartig, wenn sich immer mehr Menschen für demokratische Werte einsetzen, auf die Straße gehen, sich engagieren bei Projekten. Ich habe gerade diese Brandmauer-Demonstration so vor Augen. Als es plötzlich hieß, okay, wir möchten natürlich ganz viele Menschen hier begrüßen, aber wir werden keine Reden der FDP und der CDU hören. War das im Rückblick eine richtige Entscheidung?
Ja, selbstverständlich.
Warum haben Sie das damals so entschieden, dass die CDU und FDP nicht bei einer ihrer Demonstrationen reden soll?
Wir haben uns ja sehr spät umentschieden. Natürlich haben wir die Möglichkeit gegeben, zuerst diesen Rednern, und haben abgewartet, ob auch eine kritische Äußerung zu diesem Tabubruch kommt, so wie das etliche CDU-PolitikerInnen gemacht haben.
Tabubruch war die Geschichte...
Die Zusammenarbeit mit der AfD.
Auf Bundesebene.
Ja, das, was nie passieren darf, was auch aus der Sicht der CDU selber nie passieren sollte. Und nachdem keine kritische Äußerung dazu kam, sondern im Gegenteil Schuldzuweisungen zu anderen Parteien, das passte nicht mehr zu dem Anlass dieser Demonstration, wo es ja um die Verteidigung der Demokratie und für die Brandmauer gehen sollte. Deshalb haben wir natürlich Parteimitglieder und WählerInnen der beiden Parteien eingeladen zu diesem Anlass. Aber die Reden selber hätten nicht gepasst. Und diese Entscheidung war richtig. Und wir haben im Gegensatz zu den Zeitungsartikeln, wo ja nur KritikerInnen zu Worte kamen, haben wir sehr viel Zuspruch, sehr viel Lob auch dafür bekommen, für diese Geradlinigkeit und für den Mut, dazu zu stehen.
Vielen Dank. Ja, natürlich ist Protestkultur auch immer Bündniskultur und Bündnispolitik. Das haben wir auch gerade vernommen. Gibt es dabei, wenn Sie als Oberbürgermeister angefragt werden, Grenzen, wo Sie sagen, okay, ich kann nicht bei einer Veranstaltung teilnehmen, wo die und die Gruppierungen dabei sind oder diese Veranstaltung mit unterstützen oder dazu aufrufen? Gibt es da Grenzen?
Ja, klar gibt es die. Also gerade verfassungsfeindliche Gruppen, also wenn da Gruppen sind, die gewaltverherrlichend sind oder sich gegen andere Menschen, gegen andere Religionen, Orientierung und so weiter, also feindselig stellen, dann ist das auch nichts, wo ich mich sehe oder wohlfühle, ehrlich gesagt. Das ist nicht das, wofür ich stehen kann als Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt wie Hannover. Und ich glaube, die Menschen erwarten auch, dass man dann eine klare Linie und eine klare Grenze zieht. Und deshalb ist es aber auch auf der anderen Seite wichtig, dass man da Gesicht zeigt, wo es eben dagegen auch eine klare Positionierung gibt. Und gerade wenn ich die Demonstrationen zu Remigration zum Beispiel sehe oder auch jetzt mit der Brandmauer, auch schon davor, ich war damals als Zuhörer allerdings nur bei der Black Lives Matter Demonstration, da haben mich viele junge Menschen auch angesprochen, die da auch berichtet haben, dass sie das erste Mal bei einer solchen Demonstration sind, weil sie sich so berührt fühlen und so auch ja, von dieser Thematik irgendwie auch angefasst. Und das ist auch spürbar. Also man merkt bei den Demonstrationen, gerade diejenigen, die sagen, ich will das nicht, das ist nicht mein Bild von einem Deutschland, wo Remigration ein Thema ist, wo eine derartige feindselige Sprache irgendwie plötzlich Politik bestimmt, dass die auf die Straße gehen. Und das zeigt aber auch, also das mobilisiert auf der demokratischen Seite, aber es gibt eben auch leider, muss man sagen, eine starke Polarisierung in der Gesellschaft insgesamt. Und von daher bleibt es natürlich wichtig, auch gewisse Brücken zu schlagen. Aber es muss immer klar sein, also wo steht der Brückenkopf? Also man darf keine Abstriche von demokratischen Werten machen, sondern muss auch klar bleiben. Also Demokratie ist nicht, kann man irgendwie nicht hin und her biegen, sondern es muss klare Grenzen geben. Und das ist eben gerade, wenn man die Verfassungsgrundlage verlässt, menschenverachtende Positionen einnimmt, dann ist das keine Position, die ich vertreten kann oder wo ich mich sehe.
Vielen Dank. Es gab trotzdem immer mal wieder den Vorwurf an den Oberbürgermeister, dass er sich nicht neutral genug verhält, wenn Sie bei solchen Veranstaltungen sprechen, Reden übernehmen und sich quasi, wie Sie es gerade gesagt haben, auch klar positionieren. Gibt es so ein Neutralitätsgebot für den Oberbürgermeister? Oder?
Absolut, ja. Also nicht nur für den Oberbürgermeister, sondern auch für Verwaltungsmitarbeitende zum Beispiel. Also auch da ist klar, also man darf nicht parteipolitisch sozusagen Werbung machen aus seiner Funktion heraus für Parteien, für Ideologien oder irgendeine bestimmte Strömung, sondern muss eben auch auf Grundlage der Verfassung agieren. Aber das heißt nicht, dass man seine Meinung an der Rathaustür abgeben muss oder wenn ich sozusagen in die Rolle des Oberbürgermeisters schlüpfe, sondern ich darf natürlich meine Meinung mal sagen. Die Diskussion, die Sie gerade angesprochen haben, geht ja so ein bisschen zurück auf, ich glaube, das kann man auch so nennen, auf so einen gewissen Irrweg, den da insbesondere die Deutschlandkoalition im Rat vertreten hat, nämlich die dann ja mündete leider in so einer Art Listen, schwarze Listen, die geführt worden sind von Seiten der SPD, wo man versucht hat, Menschen in der Verwaltung zu identifizieren, die sich gegen Beschlüsse des Rates in ihrer Positionierung oder kritisch positioniert haben, da Kritik geäußert haben. Und ich glaube, das ist falsch, wenn man das kriminalisieren will. Ganz im Gegenteil, wir brauchen auch die Expertise der Kolleginnen und Kollegen. Nur die haben sie eben auch geäußert, dort deutlich gemacht, was das bedeutet, wenn diese oder jene Zuwendung beispielsweise für Vereine gestrichen wird, die wichtig sind für Soziales, für Demokratie, für Kultur oder andere Bereiche. Und das habe ich mir auch als Oberbürgermeister rausgenommen, das eben auch zu kommentieren. Und das ist mein gutes Recht. Das werde ich mir auch nicht nehmen lassen.
Das dürfen Sie auch.
Das darf ich auch und das werde ich auch nutzen. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung der Menschen in dieser Stadt, dass da nicht nur ein Verwalter sitzt, sondern auch jemand mit einer gewissen Haltung. Die kann man gut finden oder nicht, aber daran kann man sich eben auch reiben oder kann es, wie gesagt, auch gut finden. Aber das ist ein Recht, das mir zusteht und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen.
Also da sitzt kein Verwalter, sondern auch jemand mit Haltung. Sie haben angesprochen, damals ging es um die Beschlüsse der sogenannten Deutschlandkoalition, CDU, SPD, FDP. Da standen viele Kürzungen im Raum, die ja dann auch eingetroffen sind. Da ging es zum Beispiel um finanzielle Unterstützung für Vereine wie BUND, Klimaschutzagentur, KAGA, Faust. Wie bewerten Sie denn diese Kürzungen, die damals im Raum standen, die dann ja auch zum größten Teil so umgesetzt worden sind?
Also ich habe es dir damals sehr klar kommuniziert, dass ich das falsch finde. Da hat sich auch nichts geändert. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja auch, was das für Wirkungen hat. Jetzt gerade mit den Vereinen, die jetzt natürlich diese oder Initiativen, die diese Einsparungen jetzt vornehmen müssen, also mit diesen Kürzungen umgehen müssen. Das führt zu Stellenstreichungen. Das führt eben dann auch zu einem Effekt für ganz konkret betroffene Personengruppen. Also wenn ich an die Flüchtlingsarbeit denke, zum Beispiel bei KAGA, sind das Beratungsangebote, die es so nicht mehr gibt. Davon profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch wir über unsere Ausländerbehörden beispielsweise, weil wir diese Beratung in dieser Form nicht vornehmen müssen. Also man muss, glaube ich, noch mal einmal deutlich machen, das, was wir dort über Zuwendungen finanzieren, sind nicht einfach so nice to have, sondern das sind wirklich wichtige Aufgaben im Bereich der Flüchtlings- und Migrationsarbeit, des Klima- und Umweltschutzes, des Sozialen, die dort von verschiedensten Vereinen übernommen werden, wo wir eben diese Arbeit dann nicht machen müssen, sondern wir finanzieren sie über solche Zuwendungen. Und deshalb war der Aufschrei ja auch riesengroß. Und ich finde auch, dass das, wie gesagt, ein Fehler war und teilweise auch erkennbar ein Abstrafen offensichtlich aus einer politischen Motivation heraus. Und das halte ich absolut für falsch. Und das ist auch zum Schaden einer Stadt. Wir rühmen uns ja in Hannover und das macht mich auch stolz, dass Hannover eine wahnsinnig starke, gute Zivilgesellschaft hat. Das hängt auch mit solchen Initiativen, Vereinen zusammen, die über Jahrzehnte genau diese Szene ja geprägt haben. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, da auch zu gucken, dass man diese Vereine, Initiativen weiter auch stärkt, behält. Weil wenn sie einmal weg sind, die werden nicht einfach von, also es ist keine On-Off-Beziehung, die man da sozusagen pflegen kann, sondern was weg ist, ist nicht einfach wieder aufzubauen.
Warum ich frage, es gab ja auch auf Bundesebene Anfang des Jahres gab es eine große Anfrage, die betraf genau auch den BUND, betraf aber auch die Omas gegen Rechts. Und dort sollte geklärt werden, wie sich die Omas gegen Rechts zum Beispiel finanzieren, ob Mittel eingesetzt werden, mit denen dann die Omas gegen Rechts zum Beispiel Demonstrationen oder Kampagnen organisieren. Frau Sänger, wie haben Sie denn diese Anfrage so aufgenommen?
Entschuldigung, ich muss da immer noch lachen über diese 551 Fragen der kleinen Anfrage. Ja, wir werden seitdem unentwegt angesprochen auf das Demogeld. Na, wieder Demogeld gekriegt, Rente aufgebessert. Wir spielen mittlerweile damit. Das ist natürlich alles völliger Quatsch. Wir sind absolut unabhängig. Wir kriegen keine Steuergelder. Wir bezahlen alles aus privaten Spenden. Komplett. Und wir sind überparteilich, aber parteiisch für alle, die uns brauchen. Aber überparteilich. Insofern trifft das uns überhaupt in keiner Weise. Wir sind auch kein Verein, wir sind eine Graswurzelbewegung, also eine Initiative, die eben sehr schnell reagieren kann, weil wir keine Parteistrukturen haben. Aber wir sind trotzdem getroffen. Jeder Mensch, der sich engagiert, ist getroffen durch diese Anfrage und durch diese Fragen, weil sie delegitimieren und verächtlich machen und weil sie Unsicherheiten schüren und weil sie Hass schüren. Wir haben nach dieser Anfrage über 1000 Nachrichten, Hassbotschaften bekommen über Instagram, die ich alle blocken musste und löschen musste und anzeigen oder melden. Da hat sich dieser ganze Hass entladen. Und das betrifft mit Sicherheit nicht nur uns Omas gegen Recht, sondern alle anderen genannten Gruppen auch, die plötzlich in Misskredit geraten und in Frage gestellt werden. Und das wird uns so auf die Füße fallen, wenn genau diesen Organisationen, die sich ehrenamtlich oder auch gefördert darum kümmern, dass Gruppen mit migrantischem Hintergrund oder Jugendliche oder ältere Menschen nicht mehr betreut werden können, dass man nicht mehr mit ihnen arbeitet. Was passiert? Bei Jugendlichen wird es die AfD sein, die genau in diese Lücke stößt, wie das in den neuen Bundesländern, die nicht mehr neu sind, ja schon mit großem Erfolg durchgeführt wird. Mhm. Und wie Herr Ohner gerade sagte, mit Menschen mit Migrationshintergrund verlagert sich das Problem. Und da muss ich nicht ausführen, wozu das dann führen kann. Und insofern betrachten wir das auch als eine fatale Entscheidung. Sowohl vom Rat hier, fanden wir auch sehr kritisch, als jetzt auch von der Bundespolitik. Das kann nicht passieren, dass Demokratieförderung zurückgenommen wird, gerade jetzt, wo die Delegitimierung der Demokratie auf dem Vormarsch ist. Und wohin das führen kann, das sehen wir an den USA gerade. Also im Gegenteil, wir brauchen sehr viel mehr Demokratieförderung.
Hat diese Anfrage, das war ja auf Bundesebene, die Omas gegen Rechts wurden auf Bundesebene aufgefordert, so ein bisschen die Strukturen offen zu legen und die Regierung war aufgefordert, die Strukturen offen zu legen, ob es dort Finanzierungs- oder Förderungskonzepte gab im Hintergrund. Hat das irgendeine Auswirkung auf Ihre Arbeit hier gehabt?
Nee, überhaupt nicht. Wir werden ja nicht gefördert, wir werden ja nicht finanziert. Wir finanzieren uns ja selbst und machen das auch weiterhin. Und wir machen ja nicht nur Demos, wir machen ja auch Weiterbildungsangebote und sehr, sehr viele andere Dinge. Und auch unsichtbare, wie dass wir jeden Freitag vor der Synagoge stehen. Das hat überhaupt keine Auswirkung auf uns, aber auf unsere Bündnispartner. Insofern hat es auch auf uns Auswirkung.
Weil dann vielleicht eine Kommunalverwaltung sagt, nee, mit den Omas gegen Rechts auf dem Plakat können wir nicht zusammen zu einer Demonstration gehen?
Nein, aber weil es diese Bündnispartner irgendwann gar nicht mehr gibt, weil sie sich nicht mehr finanzieren können.
Weil ihnen zum Beispiel die Gemeinnützigkeit abhanden kommt oder abgesprochen
wird? Ja, oder weil sie keine Mittel mehr kriegen und die Mieten nicht mehr zahlen können.
Okay.
Zum Beispiel. Und dann gibt es diese Arbeit nicht mehr und die Menschen, mit denen wir gemeinsam Aktivitäten und Aktionen gestalten. Mhm. Okay. Und alles können wir Omas auch nicht übernehmen.
Ja, alles können die Omas auch nicht übernehmen. Okay, dann drehen wir um, wenn wir sagen, alles klar, wir brauchen tatsächlich Unterstützung. Ich habe vernommen, dass man engagierte zivilgesellschaftliche Projekte braucht. Die brauchen Zeit, die brauchen Ressourcen, die brauchen Räumlichkeiten. Wir haben die Bundestagswahl erlebt, davor gab es viele Demonstrationen. Was brauchen denn die Omas gegen rechts, damit sie jetzt auch langfristig den Kampf gegen rechtsextremistische Positionen aufnehmen und erhalten können?
Wir brauchen das, was alle Bürgerinnen und Bürger brauchen, glaubwürdige Politik, die sich um die tatsächlichen Probleme kümmert und nicht alles auf das Gänsefüßchen-Problem Migration fokussiert und schiebt, sondern sich um das kümmert, was die Menschen tatsächlich tagtäglich erleben. Steigende Mieten, fehlende Kindergartenplätze, marode Schulen, zu wenig Investitionen in Bahn und öffentlichen Verkehr, denn das können die Kommunen nicht alleine schultern. Da muss der Bund schon ran.
Das heißt, die Strategie, Sie hatten vorhin gesagt, okay, als Omas haben wir vor allem erstmal reagiert, ne, wenn hier irgendwelche rechtsextreme Demonstrationen oder Kundgebungen angemeldet haben, dann waren sie da mit den Omas oder sind sie da mit den Omas gegen rechts. Das heißt, die Strategie wird sich jetzt nach der Bundestagswahl verändern, dass sie mehr Bildungsangebote, mehr Unterstützung bieten. Kommt mehr dazu neben den Mahnwachen, was es alles gibt?
Wir machen einfach weiter. In derselben Weise. Und wie wir sehen, gibt es unentwegt leider die Notwendigkeit, Gegenprotest auf die Straße zu bringen, weil jetzt schon wieder angemeldet wird von einer Mischung aus Querdenkern und Rechtsradikalen und Reichsbürgern und Menschen, die den Staat umbauen wollen. Und das kann man nicht einfach so durch die Stadt ziehen lassen, das wollen wir auch nicht. Also das wird leider nicht weniger werden, befürchte ich. Und das andere, wir sind ja nicht nur gegen, sondern wir sind für eine enkeltaugliche Zukunft, für eine Stärkung der Demokratie. Und das wird weiterhin unsere Aufgabe sein. Da gehen wir in Schulen, da gehen wir in Senioreneinrichtungen, geben Workshops da, wo wir gebraucht werden. Es war mal die Polizeiakademie in Nienburg. Also es ist sehr breit gestreut, wo wir auch angefragt werden, und das nehmen wir dann auch immer ernst und nehmen wir wahr.
Na, ich nehme mal dieses Für. Wie kann denn jetzt zum Beispiel eine Stadtverwaltung dafür sorgen, dass der rechtsextremistischen Ideologie der Boden entzogen wird? Mit welchen Für-Angeboten schaffen wir denn das?
Also ich habe es ja schon gesagt, wir haben eine wahnsinnig starke Zivilgesellschaft, und es ist mir auch nochmal wichtig, wenn man jetzt auch auf die Anfrage oder auch diese Diskussion um Zuwendungen guckt, die ja so ein bisschen vom selben Geist getrieben sind. Also es ist nichts Schlimmes daran, wenn auch Initiativen gefördert werden. Daran ist nichts falsch. Also genau. Jedes Ehrenamt, auch in der Breite, braucht auch ein Hauptamt, das das koordiniert, unterstützt, also braucht Strukturen, wo man sich treffen kann, einfach Räume. Also das Einmaleins sozusagen von Vereinsarbeit, ne, wenn man so möchte. Deshalb ist das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wenn man auch gerade für Initiativen, für Klimaschutz, für Solidarität und sozialen Zusammenhalt, also Initiativen unterstützt, dann schadet das nicht einer Stadt, sondern nützt der Gesellschaft. Ja. Damit kann man eben auch Zivilgesellschaft, auch demokratische Bildung beispielsweise an junge Menschen, aber auch an ältere Menschen vermitteln. All das machen wir. Wir haben in der Stadtverwaltung mit der Volkshochschule, die wahnsinnig stark kooperiert, auch mit unterschiedlichen Initiativen, aber eben auch Vereine, Strukturen in den unterschiedlichen Stadtbezirken, die sehr kleinteilig, also nicht nur sozusagen am Rathaus und im Maschpark, sondern im Stadtbezirk, in der Nachbarschaft Initiativen veranstalten, dort Vereine haben, einfach Sport anbieten, dadurch Menschen erreichen. Und wenn man sich mal Strukturen anschaut, wo es das so in der Form nicht gibt, also gerade leider in Ostdeutschland in vielen, vielen Bereichen, dann ist das eine Lücke, wo antidemokratische Kräfte mit Genuss reinstoßen und ganz, ganz viele Menschen eben leider erreichen und auch für sich gewinnen. Und das darf eben in Städten wie Hannover, aber auch in anderen Städten nicht einfach passieren. Und dagegen wehren wir uns. Deshalb ist es auch richtig, dass wir solche Unterstützung auch vornehmen. Und wenn ich das noch sagen darf, also diese Anfrage, das hat bei uns die Position ganz und gar nicht verändert. Ganz im Gegenteil. Also die Omas gegen rechts haben aufgrund ihrer Tätigkeiten hier auch die große Würdigung der Stadtplakette im vergangenen Jahr seitens des Rates der Stadt bekommen, mit vielen, vielen weiteren wichtigen Persönlichkeiten und Initiativen. Und ich habe diese Anfrage auch zum Anlass genommen, auch Friedrich Merz nochmal direkt anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass das aus meiner Sicht ein vollkommen falscher Weg ist, da auch ein völlig falsches Bild suggeriert wird und gezeichnet wird. Und das genaue Gegenteil ist die Realität.
Also wenn man nach Hannover,
bisher noch nicht. Ich habe ihn aber auch eingeladen, gerne mal nach Hannover zu kommen und sich das mal anzuschauen. Also es bringt ja nichts, nur im Briefwechsel sozusagen das zu beschreiben. Man muss einfach statt mal erleben, auch vor Ort sein und sich mal ein Quartier vielleicht mal zeigen lassen, aber auch mit Omas gegen rechts mal gerne ins Gespräch gehen. Also ich finde, das bringt immer mehr, als wenn man irgendwie von der Ferne vom Spielfeldrand kommentiert.
Frau Sänger, wir haben sehr konzentriert auf die Bundestagswahl geschaut, mit den Demonstrationen, mit den Protesten, die es im Vorfeld gab. Wir haben die Debatten, die dazu gelaufen sind, haben wir ja angesprochen. Mit welchem Gefühl schauen Sie auf die nächste Bundestagswahl, wenn man sich die aktuellen Wahlprognosen schon jetzt anguckt?
Ja, mit einer Mischung aus Angst und Zuversicht. Und Hoffnung natürlich, sonst würden wir nicht weitermachen. Wir sind ja vor den Wahlen, vor jeder Wahl, wochenlang, mehrmals in der Woche, täglich mit unseren Infoständen mitten unter den Menschen und führen sehr, sehr viele Gespräche. Über 1000 Gespräche kommen da zusammen vor jeder Wahl und wir haben immer das Gefühl, wir können Menschen überzeugen, dass sie wählen gehen. Das werden wir natürlich auch wieder machen. Aber wie sich jetzt die Politik der nächsten Zeit gestalten wird, da bin ich sehr besorgt. Da sehe ich schon sehr viel Rückwärtsgewandtes. Das, was wir erkämpft haben, wofür wir Omas und Omas bitte immer groß schreiben, denn wir sind nicht die lieben Omas, sie sind wir auch mit unseren Enkelkindern. Ich habe ja 3 und mache alles für sie. Aber nebenher sind wir die Omas mit Großbuchstaben als politische Kraft und die werden wir natürlich wieder einsetzen. Und wenn wir sehen, dass der Frauenanteil wieder zurückgeht, sehe ich, dass wir nochmal ganz von vorne anfangen müssen in manchen Punkten. Und ich hoffe, dass es sehr viel Protest geben wird gegen diese Rückwärtsgewandtheit. Und in der nächsten Wahl dann die Zeichen neu gesetzt werden.
Vielen Dank. Frauenanteil in Spitzenpositionen, ne, meinten Sie. Jetzt habe ich noch final eine Frage an Sie beide, weil wir haben jetzt eine Akteurin für eine Initiative, die für das zivilgesellschaftliche Engagement steht und wir haben natürlich den Vertreter der Stadtverwaltung, nämlich den Oberbürgermeister hier zu Gast. Sie haben gesagt, Sie schauen mit Sorge und Zuversicht auf die nächste Bundestagswahl. Was wären denn, Frau Sänger, Ihre Wünsche an eine Stadtverwaltung, damit eher die Zuversicht obsiegt? Was kann die Stadtverwaltung tun?
Die Stadtverwaltung ist schon sehr gut aufgestellt, zum Beispiel mit der Stelle für bürgerschaftliches, wie heißt die Stelle, für Bürgerbeteiligung und die andere Stelle für Demokratiestärkung. Und solche Stellen hat nicht jede Stadt und da ist Hannover, finde ich, auf einem sehr guten Weg und hat ja auch eine sehr starke Zivilgesellschaft, was wir auch bei den Demonstrationen immer sehen, wie viele Menschen hier, es werden immer mehr auf die Straße gehen und wie viel zum Beispiel familiengeführte Geschäfte uns unterstützen mit unseren Materialien und so. Und insofern wünsche ich mir einfach, dass es stabil so weitergeht.
Stabilität?
Ja.
Frau Onay, was wünschen Sie sich denn von der Zivilgesellschaft, wenn Sie auf die nächste Bundestagswahl schauen?
Also vielleicht nur einen Satz zur politischen Perspektive. Also das eine ist natürlich so Wahlergebnisse von extrem rechten Parteien oder Umfrageergebnisse wie von der AfD. Aber das andere ist ja, was macht das eigentlich mit der Mitte, mit der demokratischen Mitte? Und mein Eindruck ist, dass man in vielen, vielen Positionen leider auch AfD-Positionen übernimmt, sich dem annähert. Und das ist auch fatal. Also die AfD muss in vielen Bereichen leider, muss man festhalten, ja gar nicht in die Regierung kommen, damit das Realität wird, was sie propagiert. Und ich glaube, da braucht es auch Stabilität und Klarheit, dass das nicht zum Nutzen der Menschen in unserem Land oder in unseren Städten ist. Und von der Zivilgesellschaft würde ich mir auch genau das wünschen, das einzufordern. Also wir erleben manchmal Debatten, die aus meiner Sicht völlig an der Realität vorbeigehen. Und wenn ich dann Menschen frage in meiner Stadt, wie seht ihr das? Also was ist deine Realität? Was bewegt dich? Dann sind das vollkommen andere Themen und andere Realitäten, die da vorherrschen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss sich an dem orientieren, was Menschen in ihren Städten, in ihrem Lebensumfeld erleben, was die Herausforderungen sind. Aber die müssen auch geäußert werden. Also ich wünsche mir eine Zivilgesellschaft, die lautstark ist, die da ist, die einfach auch sich einmischt in den unterschiedlichsten Ebenen, weil das ist ihr Land, das ist ihre Zukunft. Also darum geht es jetzt auch, ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl. Und ich glaube, die Bundesregierung kann da jede Hilfe gebrauchen.
Vielen, vielen Dank. Mit den Omas gegen Rechts haben Sie natürlich einen tollen Bündnispartner. Auch mit dem Freundeskreis Hannover, in dessen Podcast-Studio wir heute sitzen, haben Sie natürlich auch einen Bündnispartner, wenn es thematisch passt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Uta Sänger bei Bildet Online. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Und wir freuen uns, wenn wir weiterhin aktiv bleiben für die Stabilität und für die Wahrung der demokratischen Grundwerte, die das alles hier so zusammenhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.